auch wie viele Stunden durchoperiert und unter Malaria und was weiß ich, was er da alles durchmachen musste. Und dann erzählt er ja, aber eigentlich macht mir die Arbeit in Krankenhaus schon Spaß, aber ich würde viel lieber missionieren oder evangelisieren. Dafür schlägt mein Herz. Und er hat sich beschwert, dass er zu wenig Zeit hatte, so auf Evangelisationstouren zu fahren. Das hatten die damals gehabt, sind die mit ihren Jeeps irgendwo hin in entfernte Dörfer und haben da evangelisiert. Und dann hat er gesagt, haben wir da Sachen erlebt, da haben sich Leute bekehrt. Da haben die Dämonen ausgetrieben. Da habe ich gesagt, ja, red mal weiter, ne, zu meinem Onkel, Dämonen, okay. Also bekehrt war schon okay, Dämonen fand ich jetzt schon okay, ein bisschen strange, Dämonen. Und dann sagt er, ja, ein Dämon, der hat sogar mit mir Deutsch gesprochen. Ich so, ja, okay. Vielleicht hat er es ja irgendwo gelernt, aber damals war das ja mit dem Internet noch nicht so. Ja, und wenn wir dann auch für die Kranken gebetet haben, dann wurden die gesund. Ja, das war für mich schon eine Herausforderung, damals zu glauben. Ich war, ich glaube, Teenager, als er mir das erzählt hat. Da habe ich gesagt, ja, Dämon, Deutsch, gesund, ne, mitten im Busch. Das ist schon ziemlich viel. Und dann hat er mir irgendwann eine Bonke-DVD auch noch gegeben, die ich mir angucken durfte. Und dann habe ich gedacht, hier, jetzt alles vorbei. Aber wäre es jetzt nicht mein Onkel, hätte ich ihm nicht geglaubt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich war damals auch schon Christ, aber mich hat das dann auch ein bisschen bewegt. Warum erlebe ich in meinem Christsein, okay, jetzt war ich 14, 15, 16, glaube ich, in dem Alter, warum erlebe ich irgendwie diese coolen Sachen nicht? Weil ich konnte jetzt nichts aus Deutschland erzählen, wo ich gesagt habe, ja, bei uns in der Gemeinde haben wir auch gebetet, wurde jemand gesund, da hat ein Dämon sogar hier Arabisch gesprochen, was weiß ich, hatte ich nicht, konnte auch jetzt wenig erzählen, dass sich Leute bekehrt haben bei uns in der Gemeinde. Ich hatte nicht so viel zu sagen und auch ja, die krassen Heilungswunder, die hatte ich jetzt auch nicht so erlebt. Deswegen, also von meinen Erfahrungen her, konnte ich jetzt nicht so viel sagen. So, aber das Thema Heilung und Wunder hat mich schon beschäftigt und das poppte dann immer mehr auf und manchmal ein bisschen weniger. Im Studium poppte das wieder auf und auch in den USA, als ich da gelebt habe. Und ich weiß nicht warum, aber im Westen verbringt Gott auch Wunder, aber eher so Geldvermehrungswunder. Ja, ich weiß nicht warum, aber wenn ich jetzt irgendwas höre über Wunder, dann höre ich, ja, ich habe gebetet, dass Gott mir so und so viel Geld schenkt und dann auf einmal kam es in der Post und das war genau der Betrag, den ich gebraucht habe. Oder im Studium hat jemand auch Probleme gehabt, finanzielle, und hat keinem was gesagt, hat darum gebeten und auf einmal hatte der die Kohle in irgendeinen Umschlag gehabt in seinem Fach. So. Will Gott uns hier im Westen, wo Geld so wichtig ist, auch nur mit Geld segnen? So? Warum höre ich denn so viele Geldwunder, sage ich mal, Vermehrungswunder und so wenig Heilungswunder? Das hat mich auch ein bisschen gewundert. Und wenn man über Heilungswunder hört, dann hört man immer dieses obligatorische Bein wachsen. Kennt ihr das? Ja. Ja, wo gebetet wird und dann wachsen die Beine nach links und nach rechts und gerade und dann wird alles, also das hört man auch ziemlich viel so. Aber was ist so mit den richtigen Heilungswundern, so wie es mein Onkel erzählt hat? Oder andere Missionare, die in Brasilien zum Beispiel sind, die erzählen Sachen, da schlattern dir die Ohren. Und ich frage mich dann auch als Pastor, wo sind die Heilungswunder? Weil ich habe viele Leute hier in der Gemeinde und auch im Felladelphia, die sind einfach krank, schwer krank. Die brauchen Heilung, die schleppen sich rum mit Sachen, die sind wirklich heftig. Ich habe gestern noch eine WhatsApp bekommen von jemandem, wo das Kind krank ist, wo er gesagt hat, hier, bitte bete dafür. Da kommt, wenn es ganz schräg läuft, kommt was ganz Hartes auf uns zu. Da bricht mir das Herz. Und ich sehne mich dann danach, dass Gott ja Menschen heilt, dass er sie gesund macht. Und ich frage mich, wo sind die Heilungswunder? Und es ist ja nicht so, dass wir als Gemeinde nicht für Heilung beten. Also kommt man in die Gebetsstunde, da beten wir ständig für Heilung, für Alte und Kranke und beten wir ziemlich viel und ich mache es auch zu Hause und ich weiß, einige von euch machen das auch zu Hause und es wird viel für Heilung gebetet und die Gemeinde sehnt sich auch nach Heilung. Und trotzdem bleibt immer so ein kleiner Zweifel dabei. Also ich rede mal ganz persönlich von mir. Bei mir bleibt immer beim Beten noch so ein kleiner Zweifel dabei. Jetzt beten wir für Heilung und ich kann das auch ziemlich inbrünstig machen zu Hause oder in der Gebetsstunde, Also ein kleiner Zweifel, Funke von Zweifel ist immer noch in mir. Und selbst wenn ich mal Heilung erlebe, dann ist trotzdem immer noch so eine gewisse Ungewissheit oder ein Zweifel. Ich hatte letztes Jahr echt heftige Schulterschmerzen und dann bin ich zum Kumpel hingegangen, zum Freund, und habe gesagt, hier, leg bitte mal deine Hand auf und bete dafür. Ja, dann hat er das gemacht und im Laufe des Tages ist dann meine Schulter echt, die Schmerzen waren weg. Ich habe das gar nicht gemerkt. Ich habe es, glaube ich, erst Tage später gemerkt, dass der Schmerz weg war, weil er einfach weg war. Aber trotzdem, dann versuchst du das hier mit deinem Verstand irgendwie so zu erklären, ja, keine Ahnung, das ist jetzt einfach weg. Ganz krass war es bei, also ganz krass nicht, aber auch so eine Lappalie eigentlich. Meine Frau hat hier ständig Sodbrennen gehabt, die Angelika, und dann hatten wir einen Hauskreis gehabt und haben gesagt, ja gut, dann beten wir einfach mal dafür. Und dann hat jemand ihr die Hand aufgelegt und für sie gebetet. Sodbrennen war sofort weg. Das kann man sich auch denken, ja okay, woher kommt das? Vielleicht ist das auch unspektakulär, vielleicht, ja, keine Ahnung, woher kommt das? Aber was ich mir persönlich wünsche oder was mich so herausfordert, ist, für Kranke zu beten, die wirklich schwerstkrank sind oder wirklich unheilbar krank. Weil für Sodbrennen gibt es Tabletten, ne? Nehme ich auch ab und zu mal, besonders in einem heftigen Mal. Und für Schultern gibt es Physiotherapie und Therabänder. Aber was ist mit Krankheiten, die wirklich unheilbar sind oder wo die Ärzte und die Patienten schon die Hoffnung aufgegeben haben? Kann Gott die nicht heilen? Das ganze Heilungsthema ist sehr sensibel, weil da Schicksale, Menschenschicksale dran hängen. Hoffnung und Lebensträume zerplatzen an Krankheit. Und Kranke und Angehörige sind da sehr sensibel und empfindlich, auch gerade wenn es um Heilungsgebet geht oder das Beten für Kranke. Es gibt viele, ich kenne auch viele kranke Christen, die sind einfach enttäuscht von Gott, haben Probleme mit dem Glauben, durchleben Krisen, haben auch keine Lust mehr, dass man um Heilung betet. Die sagen schon, hier brauchst du überhaupt gar nicht, hier lass es sein. Brauchst du gar nicht mehr für beten. Und der Gebetsstunde, na, war ja auch nicht. Lass es. Resignation. Die Leute haben auch keine Lust mehr, wenn sie die Bibel lesen. Manche lesen die Evangelien gar nicht mehr. Weil es ist für sie eine Zumutung, in den Evangelien die Heilungsberichte zu lesen. Und Fragen werden dann einfach laut, heilt Gott heute noch? Und wenn Gott heute noch heilt, warum heilt er mich nicht? Hat er mich überhaupt lieb? Oder glaube ich genug? Ist Gott wirklich gut? Oder hat er Spaß daran, dass ich leide? Das sind so Fragen, mit denen ich einfach in der Seelsorge konfrontiert werde. Und dann sitze ich da und denke, ja, klar kannst du Leuten sagen, Gott ist gut. Und das hören sie auch. Aber erfahren es momentan irgendwie auch anders. Es ist schwierig, es ist eine Spannung. Und ich glaube, dass Gott heute noch heilen kann. Aber wenn du am Krankenbett stehst, vor einem schwerstkranken Menschen, dann wird der Glaube auch, schrumpft er ein bisschen. Muss ich ganz ehrlich zugeben, bei mir auf jeden Fall. Da schrumpft der Glaube, dass dieser kranke Mensch gesund wird. Und ich ertappe mich häufig dabei, wo ich denke, ja, vielleicht will Gott ihn ja gar nicht heilen oder Heilung gibt es nicht oder da kommen komische Gedanken einfach hoch. In unserer Predigt 3 in der Apostelgeschichte geht es genau um dieses Thema, um Heilung. Und ich bin ganz ehrlich zu euch, ich habe versucht, das Thema zu vermeiden. Als ich die Predigt vorbereitet habe, habe ich ein schönes Mindmap gemacht und dann durch die Verse rumgewurschtelt und schön dran gearbeitet. Und dann habe ich mich auf einmal dabei ertappt, wie ich das Thema Heilung eigentlich umschifft habe. Da ging es für mich sehr stark um Leute begegnen im Alltag. Da habe ich gedacht, hier predigst du einfach darüber, dass man die Chance ergreifen muss, wenn du jemanden im Alltag begegnest, dass du ihn irgendwie segnest oder für ihn da bist oder auch mal für ihn betest. Sowas Lapidares, aber das Thema Heilung, dachte ich, das ist mir zu tricky, vielleicht unbewusst und habe es einfach nicht angesprochen, aber jetzt ist es auf dem Tisch, jetzt predige ich darüber. weil ich überzeugt bin, dass Gott heute noch heilt und dass viel Segen verloren geht, wenn wir eventuell wenn wir uns mit diesem Thema nicht beschäftigen würden. Und wenn ich heute darüber predige, dann mache ich das als sehr unvollkommener Mensch. Als ein Mensch, der nicht fertig ist und der auch nicht alle Weisheit mit Löffeln gefressen hat. Ich predige heute wie ein Blinder von der Farbe. Und ja, ich wünsche mir einfach, dass ihr einfach euch darauf einlässt und mit mir so ein bisschen die Reise macht und dass wir uns einfach ein bisschen angucken, wie ist das eigentlich mit Heilung? Worum geht es denn eigentlich da? Was hat das mit uns zu tun? Und dass wir vielleicht heute diesen Tag nicht nehmen als einen Tag, ja, heute habe ich es verstanden, wie Heilung funktioniert und warum das nicht funktioniert und wie das alles so ist, sondern als einen Tag, wo wir anfangen, uns mit diesem Thema Heilung einfach mehr zu beschäftigen und einfach zu gucken, was sagt Gott über Heilung. Dass wir anfangen, Bibel zu lesen, Bücher zu lesen und vielleicht auch neue Schritte einfach wagen für uns. Deswegen prüft alles, was ich heute sage und behaltet das Gute. Und den Rest einfach in die Tonne. Ja. Gut, ich bete mit uns. Vater, ich danke dir, dass ja, einfach dein Wort mir so reich ist an Inhalten und dass dich alle Bereiche unseres Lebens interessieren und dass du für alle Bereiche unseres Lebens auch ein Wort hast. Und ja, du kennst jeden Einzelnen hier, du weißt, wie er hier ist und du weißt, welche Krankheiten er mit sich rumträgt oder was ihn gerade beschäftigt, Krankheiten von anderen Verwandten oder Freunden oder Bekannten. Du kennst das alles und du weißt das. Und ich bitte dich einfach, dass wir heute ein Stück mehr lernen von dir, nicht von mir, sondern von dir, was dein Plan ist für unser Leben, für Krankheit, mit Sünde und Glauben und diesen ganzen Sachen und wie das zusammenhängt, Sünde und Krankheit und Glaube und Heilung. Und ich bitte dich, dass du uns einfach sensibel machst dafür. Ich bitte dich auch, dass wir Sachen annehmen können, aber auch Sachen vielleicht verwerfen, die nicht gut sind. Und ich bitte dich einfach, dass du uns heute begegnest, dass du ganz bewusst, dass du unser Lehrer heute bist, Herr. Und ich bitte dich da, dass du uns segnest und dass du uns heute veränderst, dass wir anders rausgehen, als wir hineingekommen sind und dass du uns deine Wahrheit einfach zeigst. Amen. Wir sind in Apostelgeschichte 3. Lukas erzählt im vorigen Kapitel, dass die Apostel, hier Petrus hat seine beste Predigt gehalten, die er je gehalten hat. Gleich 3000 Leute haben sich bekehrt. Und dann wird von der Gemeinde erzählt, wie die immer weiter gewachsen ist, dass sie zusammen ständig in der Gebetsstunde waren, im Gebet, in Hauskreisen, dass sie im Gottesdienst zusammen waren, dass sie alles geteilt haben, dass sie sich um die Nöte der anderen gekümmert haben. Und wir sehen, dass die Gemeinde immer weiter wächst und wächst. Und die Apostel gehen rum und predigen und es passieren Zeichen und Wunder. Und jetzt zoomt Lukas quasi mal rein in diese Geschichte und holt beispielhaft mal so eine Wundergeschichte mal raus, so eine Wunderheilung, so das, was er erzählt, dass die Wunder quasi die Apostel begleiten. Und das lesen wir jetzt in der Apostelgeschichte 3, erstmal die Texte, den Vers 1 bis 5. Eines Tages geschah Folgendes. Gegen 3 Uhr, zur Zeit des Nachmittagsgebets, ging Petrus und Johannes zum Tempel hinauf. Um dieselbe Zeit brachte man einen Mann, der von Geburt an gelähmt war, zu dem Tor des Tempels, das die schöne Pforte genannt wurde. Wie jeden Tag ließ der Gelähmte sich dorthin setzen, um von den Tempelbesuchern eine Gabe zu erbitten. Als er nun Petrus und Johannes sah, die eben durch das Tor gehen wollten, bat er sie, ihnen etwas zu geben. Die beiden blickten ihn aufmerksam an und Petrus sagte, sieh uns an. Der Mann sah erwartungsvoll zu ihnen auf, und er hoffte, etwas von ihnen zu bekommen. Könnt ihr es lesen? Nee. Ja. Klick mal weiter, bis du zu der richtigen Folie kommst. 3, 1 bis 5. So. Erste Wunder vollbracht. Ja. Das Erste, was mir an diesem Text auffällt, ist, dass Petrus und Johannes ihrem Alltag nachgingen. Ne? Also ganz alltäglich gingen sie in den Tempel zum Beten und da ist ganz wichtig, einfach die ersten Christen, die haben sich einfach als Juden gesehen, die komplett waren, die jetzt den Messias anerkannt hatten. Und die haben ihr weiteres jüdisches Gebet, ihre religiösen Rituale, haben die einfach weitergemacht. Und im jüdischen Tempel hast du vormittags gebetet, nachmittags und abends. Also dreimal am Tag kamen sie in den Tempel und haben gebetet. Auch der gelähmte Mann ging seinen Alltag nach. Und wie jeden Morgen wurde er dahin gekarrt, oder jetzt hier nachmittags, vielleicht war er vorher mal bei Essen zu Hause, wurde der dahin gekarrt, um Almosen zu sammeln. Das Thema Almosen ist auch interessant. Man gibt sehr wenig, um sich ganz viel Gewissen zu bewahren oder was für sein Gewissen zu tun. Auf jeden Fall sitzt er da an der schönen Pforte und jetzt habe ich da, glaube ich, ein Bild vom Tempel. Vielleicht? Ja. Ja, tut mir leid, aber ich spreche doch in Sprachen hier, ist doch kein Problem. So, genau, das ist der Tempel vom Herodes. Und das hier ist dieser Vorhof der Heiden. Das ist da, wo die Heiden auch hin durften. Und das war auch so eine Sightseeing-Tour, wenn die Leute gekommen sind und dahin gepilgert sind und die Heiden, so wie ihr euch das römische Kolosseum anguckt oder sowas, so haben die sich auch den Tempel angeguckt. Der ist auch extra so angelegt worden zum Protzen und zum Prahlen. Und hier oben, da waren die ganzen Geschäfte drin, wo Jesus da die Leute rausgetrieben hat. Und das ist der eigentliche Tempel hier. Und hier hast du den Vorhof der Frauen. Da durften halt die Frauen durften bis hierhin. Die Heiden durften nur bis hierhin. Immerhin, ja. Ja, Frauen stehen so ein Level über Heiden hier damals, ja. Also die Heiden durften nur bis hierhin und da gab es auch so Schildchen, die haben gesagt, wehe böse Heide, wenn du weitergehst, rüber ab. Ja, dann bist du selber schuld, wenn du stirbst. Ja, und der Apostel Paulus hat ja mal einen Heidenjuden mitgenommen in den Tempel. Das gab dann Ärger und deswegen ist er ja nachher auch verhaftet worden und nach Rom gebracht, in der Apostelgeschichte. Auf jeden Fall wird angenommen, dass die schöne Pforte hier ist, bei den schönen Frauen. Ja? Hier durften alle rein und hier mussten alle durch, um zum Tempel zu gelangen. Und hier vorne ist so quasi so ein Streifen und da waren dann die Männer, die dann hier gebetet haben. Und der Kranke saß, oder die Kranken saßen wahrscheinlich hier oder eventuell hier, das weiß man nicht so genau. Genau, und hier muss wohl die Begegnung eventuell stattgefunden haben. Übrigens durftest du auch nicht in den Tempel hier, wenn du krank warst, zum Beispiel ein Krüppel. Also der Mann war noch nie im Tempel, kam nicht in die Nähe Gottes. Und da saß er, und das war echt ein fuchsiger Platz, da zu sitzen, weil alle Leute mussten da durch. Und dann konntest du auch dementsprechend auch eine Miene aufziehen und die Leute hatten dementsprechend auch ein schlechtes Gewissen. Na klar, wenn du vor Gottes Thron gehst oder ist ein Bettler, dann musst du da auch ein paar Almosen geben, um das Gewissen zu beruhigen. Und der Bettler konnte sich da halt dann auch schön was verdienen. Also wenn ich Bettler wäre, ich würde mich auch sonntagmorgens hier vor der Gemeinde setzen oder legen. Ich weiß, in Köln liegen sie überall rum, hat mich jetzt erschrocken, als ich letztens da war. Bitte? Kölner Dom. Ja, Kölner Dom auch. Sehr heftig, wie viele Leute da rumliegen. Aber ich würde mich vor eine Gemeinde legen. So. Ich glaube, ich würde aber gucken, welche Autos die fahren. Ja? Da lohnt es sich schon eher mal als in Köln. Einfach. Ja. Alle gingen ihren Alltag nach. Jeder tat das, was er sonst auch immer getan hat und immer machte. Petrus und Johannes sind bestimmt schon oft an diesem gelähmten Mann vorbeigegangen. Wenn der da täglich saß, fast 40 Jahre saß er da, und Petrus und Johannes lebten ja da, die sind ziemlich häufig dran vorbeigegangen. Jesus ist bestimmt an diesen Gelähmten vorbeigegangen. Und der Gelähmte hat bestimmt das auch alles mitbekommen, was Jesus da gemacht hat. Und dann passiert hier etwas rein Zufälliges. Das kannst du wieder den Vers machen davor. Der Gelähmte sah auf einmal Petrus und Johannes. Die haben sich ja vorher auch schon wahrscheinlich gesehen oder auch eher nicht. Oder man scammt ja so durch, man sieht die Leute, aber jetzt sieht er sie ganz richtig. Und wenn die Bibel immer vom Sehen spricht, das hat auch immer was mit Erkennen zu tun. Also Petrus und Johannes werden quasi erkannt, gesehen von diesen Gelähmten. Und Petrus und Johannes fielen ihm jetzt irgendwie auf und er hat sie jetzt gesehen. Und Petrus und Johannes, das ist jetzt auch toll, fällt jetzt auf einmal auch dieser Gelähmte auf. Die sind sonst immer hinten dran vorbeigefahren, aber dieser Gelähmte fällt ihnen auf besondere Art und Weise auf. Und es steht geschrieben, sie haben ihn aufmerksam angesehen. Also wenn ich durch Köln laufe oder als ich durch Köln gelaufen bin, ich habe die Leute auch gesehen, die da lagen, aber ich habe die nicht aufmerksam angesehen. Ich weiß nicht, wie ihr das macht, wenn ihr Bettler seht. Seht ihr die aufmerksam an? Guckt ihnen in die Augen? Oder macht ihr es auch so wie ich? So. Ja, man hat ja immer ein schlechtes Gewissen, ne, wenn da einer liegt. So ein bisschen. Aber ich denke mal, die machen irgendwie Blödsinn mit dem Geld. Deswegen gebe ich denen keins. Aber ich unterstütze auch keine Obdachlosen. Organisation, also ich bin da ganz schlecht. Ich sage immer, gib denen kein Geld, unterstütze lieber eine Obdachlosenorganisation, aber selber mache ich es auch nicht. Ja, das ist auch nicht gut. Aber hier treffen sich die Blicke dieser beiden Parteien, des Gelähmten und von Petrus und Johannes. Ich finde, das hier ist ein sehr schönes Bild. Für beide Menschen, oder für Petrus und Johannes und für den Gelähmten, war das ein reiner Zufall. Aber für Gott war das kein Zufall, für Gott war es geplant. Der hat gesagt, an diesem Tag wird dieser Mensch geheilt. Heute ist der Tag, an dem dieser Mensch geheilt wird. Er hat Petrus und Johannes und den Gelähmten zusammengeführt. Gottes Timing. Jesus ging an ihm vorüber, weil sehr wahrscheinlich, wurde nicht geheilt. Petrus und Johannes gingen auch öfters dran vorüber, wahrscheinlich, nicht geheilt. Aber heute ist der Tag, an dem er geheilt wird. Und der Lukas, der Arzt, macht es hier nochmal deutlich, dass der Gelähmte, der über 40 Jahre alt war, von Geburt an gelähmt war. Also seine Muskeln waren verkümmert, der hatte wahrscheinlich solche Beinchen, so ein paar Muskelstränge um die Knochen, die Gelenke waren nicht fest vom Stehen, die konnten sich nicht ausbilden, die Sehnen waren nicht fest, das war alles schwabbelig, der konnte die Dinger gar nicht benutzen, die Beine. Die waren unterentwickelt, waren keine Belastung gewöhnt. Und Lukas macht es nochmal deutlich, wie unmöglich hier eine Heilung ist. Der Mann hätte niemals von alleine aufstehen können und gehen, geschweige denn rumspringen. Der wird sich, selbst wenn er es geschafft hätte, aufzustehen, hätte er sich alle Knochen gebrochen. Spätestens nachdem er rumgesprungen ist. Also, Lukas macht es deutlich als Arzt, Heilung ist hier unmöglich. Und der Kranke denkt auch nicht an Heilung, sondern nur an die Kohle. Aber die Blicke des Mannes und Petrus treffen sich hier. Und das ist mir so nochmal so aufgefallen. Die schauen sich an. Und dann hast du sowas wie so eine kleine Pause. Als er nun Petrus und Johannes sah, die eben durch das Tor gehen wollten, bat er sie, ihm etwas zu geben. Die beiden blickten ihn aufmerksam an und Petrus sagte, sieh uns an. Petrus schaute ihn an, er nahm sich Zeit, um ihn anzuschauen. Die Blicke trafen sich. Der Mann sah erwartungsvoll zu ihm auf und er hoffte, etwas von ihm zu bekommen. Sie schauen sich an. Irgendwas passiert jetzt hier. Es ist so eine kleine Spannung jetzt hier. Schaut mal einen kranken Menschen in die Augen. Und dann kommt dieser berühmte Satz. Da sagte Petrus zu ihm in Apostelgeschichte 3, 6 bis 7, Silber habe ich nicht und Gold habe ich auch nicht. Das hing alles an dieser schönen Pforte an der Tür, Gold und Silber. Korinthische Bronze war das. Silber habe ich nicht und Gold habe ich nicht. Doch was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh umher. Mit diesen Worten fasste er ihn bei der rechten Hand und half ihm, sich aufzurichten. Im selben Augenblick kam Kraft in die Füße des Gelähmten und seine Gelenke wurden fest. Was ist hier passiert? Warum hat Petrus ihn angeschaut? Und achtet mal darauf, wenn ihr die Bibel liest und die Heilungswunder, auch Jesus schaut sich die Leute an. Und das hat ja auch was mit der Motivation zu tun. Petrus hat etwas in dem Kranken gesehen. Wisst ihr, was es war? Glaube. Und jetzt wird es schwierig. Weil die größten Vorbehalte und auch Einwände, wenn es ums Thema Heilung geht, das ist dann dieser Glaube. Das Problem, dass gesagt wird, ja, wenn jemand nicht gesund wird, ja, der hat nicht genug Glauben. Das höre ich immer wieder und Angehörige werden sehr böse, wenn Leute das hören. Und es zerstört Menschen, die krank sind, wenn ihnen gesagt wird, ja, du hast halt nicht genug geglaubt. Da kann ich auch aggressiv werden, muss ich sagen. Das macht mich auch böse. Aber wenn wir uns den biblischen Befund anschauen, wenn wir uns die Heilungsgeschichten anschauen in der Bibel, müssen wir schon sagen, dass Glaube auch was mit Heilung zu tun hat. Genau wie Glaube auch etwas mit Rettung zu tun hat. Da gibt es eine Korrelation, da gibt es einen Zusammenhang zwischen Glaube und Rettung und Glaube und Heilung, genau wie zwischen Sünde und Krankheit. Nur wie man das zusammen verortet, das ist hier die hohe Kunst, das ist die Frage, wie man das macht, dass man da ein biblisches Verständnis für hat. Also wir sehen immer wieder den Hinweis auf den Glauben. Also wir können dieses mit dem Glauben nicht so einfach abweichen. Und die Frage ist halt hier auch, um welchen Glauben handelt es sich eigentlich? Um den Glauben des Kranken, um den Glauben des Betenden, um den Glauben der Freunde. Und ich habe hier ein paar Bibelverse noch mitgebracht, Lukas 17, Vers 19, wo wir das nochmal sehen. Da sagte Jesus zu dem Mann, steh auf, du kannst gehen, dein Glaube hat dich gerettet. Matthäus 15, Vers 28, da sagte Jesus zu ihr, Frau, dein Glaube ist groß, was du willst, soll geschehen. Von diesem Augenblick an war ihre Tochter gesund. Also sie war gar nicht Betroffene quasi, das ging nicht um ihre Krankheit, sondern um die Gesundung der Tochter. Und es ging um den Glauben, den die Frau hatte, in Jesus zu heilen, damit die Tochter gesund wird. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und hier geht es um den Glauben der Freunde, die doch den Gelähmten durchs Dach zu Jesus gebracht hatten. Also, hier geht es um den Glauben und nicht unbedingt immer um den Glauben desjenigen, der krank ist, sondern um den Glauben vielleicht der Freunde oder auch um den Glauben der Leute, die beten. Hier stellt sich die Frage, ob wir jetzt bei jemandem persönlich zu Hause beten und die Hand auflegen oder ob wir eine Ferngesundung beten in den Gebetskreis. Glauben wir denn, dass Jesus heilen möchte? Glauben wir, dass Jesus es gut mit uns meint? Und hier geht es erstmal um so eine grundsätzliche Theologie, die wir haben, so ein grundsätzliches Verständnis und grundsätzliches Denken. Und wir sollten da ganz ehrlich sein, man sollte da mit sich einfach auch im Gericht gehen und einfach gucken, was glaube ich denn über Heilung? Glaube ich denn, dass heute Gott noch heilen kann und will? Glaube ich, dass Gott gut meint mit mir? Und wenn man die Bibel liest und sich einfach anguckt, wie Jesus, der Gott verkörpert hat auf dieser Erde, wie er mit Menschen umgegangen ist und wie er sich uns Menschen präsentiert hat, was für ein Gottesbild er uns vermittelt hat, ist es immer ein barmherziges Gottesbild, wo Jesus mit dem Menschen mitfiedert und mitleidet. Und wenn ihr guckt, warum er die Leute geheilt hat, sehr häufig steht da, dass seine Eingeweide sich zerrissen haben. Dieses Spanixomai in Griechischen, das heißt, Jesus wurde barmherzig. Jesus ist mitfühlend. Gott ist mitfühlend, Gott liebt die Menschen. Und sein allgemeiner, sein offenbarter Wille ist, dass Menschen gesund werden, dass Menschen nicht krank bleiben. Genau wie sein offenbarter Wille ist, dass jeder Mensch auch gerettet wird und in den Himmel kommt. Und wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, da schwindet schon mein Glauben manchmal, wenn ich am Krankenbett stehe. Ich kann inbrünstig in der Gebetsstunde beten, aber im Krankenbett, dann schwindet schon mein Glaube. Und ich frage mich schon, will Gott wirklich heute heilen? Wenn es um Sündenvergebung geht und ich bete um Sündenvergebung, dann haben die Leute, also dann kann ich ja schon eher glauben, weil es dann auch nicht offensichtlich ist, aber wenn man um Krankenheilung betet, dann haben wir ja schon die Erwartung, dann, dass da was passiert, und wenn das dann nicht passiert und das ausbleibt, dann macht das schon etwas mit den eigenen Glauben. Und wenn man dann Bibelverse liest, was Jesus am Kreuz alles vollbracht hat, das hatten wir gestern uns nochmal angeguckt, die Passion Christi, was Jesus am Kreuz, wie Jesus gekreuzigt wurde, und was die Bibel dann darüber sagt, was Jesus mit seinem Tod am Kreuz für dich und für mich errungen hat, das ist die Erlösung, die Errettung, dass wir gerettet sind, dass wir ewig leben. Ja? Das ist, dass wir losgekauft sind von Sünde und Teufel. Das ist aber auch, dass die Folgen der Sünde aufgehoben werden. Und die Folgen der Sünde ist Krankheit und Tod. Ich hatte immer Probleme mit dem Vers, den Rebecca gelesen hat, mit durch seine Wunden sind wir geheilt. Da dachte ich, klar, das bezieht sich hier auf einfach auf die Sünde, ja? Dass er für meine Sünde gestorben ist und dass sich das nur darauf bezieht. Aber Matthäus 8, 16 bis 17, da wird das anders interpretiert, auch nochmal. Als es Abend geworden war, brach man viele Besessene zu Jesus, er trieb die Geister durch sein Wort aus und heilte alle Kranke. So erfüllte sich, was durch den Propheten Jesaja vorausgesagt worden war. Er selbst hat unsere Leiden auf sich genommen, er hat unsere Krankheit getragen. Meine Frage an mich und an dich ist, haben wir Raum in unserer Theologie, dass wir das glauben, dass Jesus heute noch heilen kann, dass ich Jesus zutraue, dass er heilt, weil er die Sünde, die er uns vergeben worden ist, und die Sünde der ganzen Welt getragen hat und damit aber auch die Folgen der Sünde aufhebt oder oder wegnehmen kann. Dass in seinem Reich, im Reich Gottes, kein Platz ist für Sünde, kein Platz ist für Krankheit und letztendlich kein Platz ist für Tod. Glauben wir das? Haben wir Platz in unserer Theologie dafür? Also mein Glaube reicht dazu nicht aus. Das ist manchmal schwierig. Und ich glaube, euer Glaube reicht da auch nicht zu aus, in dem Maße, in dem er dazu nötig ist. Und was wir brauchen, ist, dass Gott uns diesen Glauben in uns weckt. Den können wir nicht produzieren. Wir können nicht hinsetzen. Und manchmal habe ich das Gefühl, das ist unser Verständnis von Glaube, dass wir uns hinsetzen, die Hände zusammenkneifen und ganz stark irgendwas glauben. Aber so ist das mit dem Glauben nicht. Glauben ist keine intellektuelle Leistung, die wir irgendwie produzieren, sondern Glaube ist etwas, was uns geschenkt wird. Glaube ist etwas, was uns gegeben wird. Und Glaube ist etwas, was in uns geweckt wird, wonach wir fragen müssen oder fragen dürfen. Wie auch bei den Gelähmten unseren Text. Der hat auch von sich aus nicht geglaubt, dass er geheilt wird. Auch Petrus hatte nicht den Glauben, dass er geheilt wird. Aber Petrus hat was in diesen Gelähmten gesehen, und das lesen wir in Apostelgeschichte 3,16. Und da muss sich Petrus hier erklären, was jetzt passiert ist, als dieser Mann geheilt wurde. Und jetzt ist der Mann, den ihr seht und den ihr alle kennt, durch sein Vertrauen auf Jesu und durch die Macht dieses Namens von seiner Lähmung geheilt worden. Vertrauen, Pistis, heißt auch Glaube, also durch seinen Glauben auf den Namen Jesu ist er von seiner Lähmung geheilt worden. Und jetzt kommt hier der Schlüsselsatz, und das ist jetzt, das ist meine Erkenntnis, was das Thema Heilung angeht. Das ist für mich ein Schlüssel. So, mal gucken, Können wir gerne drüber diskutieren. Jetzt schreibt nämlich, sagt Petrus, der Glaube, den Jesus in ihm geweckt hat, hat ihn vollständig gesund gemacht. Das könnt ihr alle bezeugen. Das hier ist jetzt kein produzierter Glaube. Das ist nicht ein Glaube, wo ich jemand sagen kann, du hast nicht genug geglaubt. Sondern der Glaube wurde von Jesus in diesem Gelähmten geweckt. Das ist ein geschenkter Glaube. Dieser Glaube, dass er geheilt wurde, ist in ihm geweckt worden. Jesus muss auch in uns, in den Kranken, in dem, der betet, oder in den Freunden oder keine Ahnung was, muss den Glauben wecken. Es ist keine menschliche Leistung, sondern etwas, das von Jesus geschenkt wird und ist damit unverfügbar. Etwas, was wir uns erbitten müssen. Markus 9,24, da rief der Vater des Jungen, ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Und deswegen ist es anmaßend unbarmherzig, jemanden einfach zu sagen, du hast nicht genug geglaubt, weil der Glaube zur Heilung wird von Jesus geschenkt. Und das Einzige, was wir machen können, ist, dass wir uns einfach dafür öffnen, dass Gott uns das schenkt, dass wir durch Bibelstudium und Gebet unser Herz einfach weich machen für das Reden Gottes und dass Gott uns da verändert und dass Gott uns einfach neue Erkenntnis schenkt. Apostelgeschichte 3,12 steht, dann nahm Petrus die Gelegenheit wahr, wandte sich an die Menge, nachdem der Mann geheilt wurde. Ihr Leute Israels, warum seid ihr so überrascht, dass dieser Mann auf einmal gehen kann? Warum staunt ihr uns an, als hätten wir das mit unserer Kraft und unserer Frömmigkeit zustande gebracht? Es herrscht auch dieses Bewusstsein, wo man denkt, ich muss nur den richtigen Mechanismus herausfinden und wenn ich die richtigen Worte spreche, dann werden die Leute geheilt. So ein Automatismus. Und dass man von selbst heilen kann, dass man selbst die richtigen Worte sagt und dann werden Leute geheilt. Es bleibt unverfügbar. Nein, sagt Petrus, der Gott unserer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat sich auf diese Weise die Macht und Herrlichkeit sichtbar werden lassen, die er sein Diener Jesus verliehen hat. Gott verherrlicht sich hier, weil Menschen geheilt werden, verherrlicht sich Gott. Zweck der Heilung ist es immer, nicht, dass nur jemand gesund wird und das Leiden beendet werden, das ist auch Zweck. Aber der letztendliche Zweck ist, dass Gott verherrlicht wird. Dass Gott angebetet wird, das ist der letztendliche Grund. Und nicht, dass unsere Sehnsucht nach Wunder und Zeichen befriedigt werden, nicht, dass wir uns irgendwie besser fühlen oder Identität daherkriegen. Es gibt sicher Leute, die sind mehr begabt zu heilen als andere. Aber letztendlich gilt es darum, dass wenn Menschen geheilt werden, wenn Glauben geweckt werden, dass es allein im Werk Gottes ist und dass Gott allein dadurch verherrlicht wird und nicht irgendwelche Menschen. Und das sehen wir dann in Apostelgeschichte 3, 9, Vers 10, die Reaktion des Bettlers. Die ganze Menschenmenge, die sich dort aufhielt, wurde auf ihn aufmerksam. Als die Leute begriffen, dass der da hin und her sprang und Gott lobte, hier betet er Gott an, niemand anders war als der Bettler, der sonst immer an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte, waren sie außer sich vor Staunen über das, was mit ihm geschehen war. Was sollen wir nun jetzt mit dieser ganzen Geschichte anfangen und mit der Heilung. Unser Auftrag als Gemeinde ist es, für die Kranken zu beten, ihnen die Hände aufzulegen. Und Gott zu fragen, was sein Wille ist. Jakobus 5, 13 bis 16. Macht jemand von euch etwas Schweres durch, dann bete er. Erlebt jemand eine Zeit der Ermutigung, dann singe er Loblieder. Ist jemand von euch krank? Dann bitte er die Ältesten der Gemeinde zu sich, damit sie für ihn beten und ihm im Namen des Herrn mit Öl salben. Ich erlebe das selten, dass jemand sagt, komm, ich bin krank, bete für mich. Haben wir die Erwartung, dass wir geheilt werden oder nicht? Nehmen wir Gottes Wort ernst? Sind wir dafür offen, dass Gott heute noch heilen kann? ihr Gebet im Glauben gesprochen. Im Glauben, den Jesus schenkt, wird dem Kranken Rettung bringen. Der Herr wird ihn seine Hilfe erfahren lassen. Und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Also dieser Auftrag, dieser füreinander beten, dass auch Leute geheilt werden, ist nicht nur Auftrag der Ältesten, sondern Auftrag der Gemeinde. Es ist dein Auftrag, für Kranke zu beten, Hände aufzulegen, damit Leute geheilt werden, damit Reich Gottes, ein Stück Reich Gottes auf die Erde kommt und Gott dadurch verherrlicht wird. Das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Unsere Aufgabe ist es, hinzugehen zu den Kranken, zu beten, zu füttern, zu pflegen, zu machen und tun. Mit Wort und Tat, immer mit Wort und Tat, aber auch für die Kranken zu beten. Und darauf hoffen, dass Gott euch den Glauben schenkt oder den Kranken den Glauben schenkt, damit sie geheilt werden. Denn es ist im Endeffekt Jesus' Aufgabe, den Kranken zu heilen. Aber immer in der Gewissheit, dass den Kindern Gottes, ob sie geheilt werden oder nicht, alles zum Besten dient. Und das ist jetzt hier keine faule Ausrede, weil Gott mal nicht heilt. Sondern auch das Aushalten, dass es nicht im Willen Gottes liegt, wenn jemand geheilt wird. Aber trotzdem zu wissen, dass Gott gut ist, dass Gott einen guten Plan mit uns hat, auch in Krankheit und Leid. Und dass das, was uns passiert, uns immer aber auch zum Besten dient. Ich lese uns die letzten Verse aus Römer 8, Vers 18 bis 19 und 28. Im Übrigen meine ich, schreibt Paulus, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an der Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der uns teilhaben lassen wird. Ja, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihren ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Und letztendlich ist es doch, dass die Krankheit ein Bild der Folge der Sünde ist. Wenn jemand krank ist, dann wird nur das sichtbar, was bei uns doch allen innen drinne los ist, in unseren Seelen, dass wir eigentlich alle verkrüppelt sind, wie der Gelähmte, oder alle gelähmt sind von Natur auf, von klein auf, in unseren Herzen. Und dass wir von jemandem von außen brauchen, der unsere Herzen und unsere Seele heilt, der unsere Sünden vergibt und das aufhebt, was die Sünde uns angetan hat. Und das ist doch, was Jesus Christus gemacht hat am Kreuz. Und die Krankheit und der Tod erinnern uns immer wieder dran, an die Folgen der Sünden, an dem, was auch geistlich in uns passiert. Und wenn Gott es will, wird er uns auf dieser Erde heilen und wird uns begegnen. Aber letztendlich wird es eines Tages einen Tag geben, wo die Heilung vollkommen stattfinden wird. Dann bekommen wir einen neuen Körper. Ein neues Herz, einen neuen Körper und unsere Tränen werden abgewischt. Es wird kein Tod mehr sein, kein Leid mehr sein, kein Schmerz mehr sein. Und Jesus ruft uns quasi zu diesem Glauben. Jesus ruft uns zu sich und sagt, hier, komm zu mir, wenn du mühselig und beladen bist. Tu Buße, kehr um von deinen Wegen. Warum verfolgst du anderen Sachen, die dir keine Rettung bringen, die dir keine Heilung bringen, die dich nicht weiterbringen? Komm zu mir und dann wirst du das bekommen, was deine Seele braucht. Und darauf will ich hoffen. Ich bete mit uns. Herr Jesus, ich danke dir dafür dein Wort. Und es ist vielleicht nicht alles so einfach zu verstehen, auch mit der Heilung und wie das so funktioniert und wie du das einfach ja auch machst. Aber ich bitte dich, dass du diesen Glauben bei dem Gelähmten, den du da geweckt hast, dass auch den Glauben in uns wächst. Den Glauben, dass wir geheilt werden können. Es muss von dir kommen und ich bitte dich einfach, dass du das schenkst. Vergib uns, wenn wir versucht haben, Glauben zu produzieren und aus eigener Kraft Sachen versucht haben, sondern schaff du in uns diesen genuinen Glauben, der nur von dir kommen kann. Und ich bitte dich, dass du ja, uns immer mehr erkennen lässt, was du über uns denkst, was dein Wille für uns ist. Und ich bitte dich, dass du ja, so wie es in Apostelgeschichte 4 auch die Gemeinde sich wünscht, dass du immer mehr Wundertaten tust, um dich zu verherrlichen, dass du Menschen heilst, damit du angebetet wirst, damit du verherrlicht wirst. Und schenk du uns die Kraft und auch den Mut, zu kranken Menschen zu gehen und für sie zu beten. Es ist einfach, in der Gebetsstunde für Kranke zu beten, aber es ist viel schwerer, vor Ort bei den Kranken zu beten. Ich bitte dich, dass du uns einfach Weisheit schenkst und ja auch die richtigen Worte, um diesen Menschen zu begegnen. Amen.